lösen. Es ist so. Es ist so. Und heute Morgen habe ich noch ganz schnell eine Nachricht geschrieben. Herzlichen Glückwunsch. Irgendwo in der Gruppe hat irgendjemand Geburtstag und jeder gratuliert und tut und macht. Dies ist der Tag des Herrn. Und der Herr kommt und sagt zu dir, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch für diesen Tag. Es ist dein Tag. Es ist der Tag des Herrn und es ist dein Tag. Warum? Weil er mit uns ist. Und er hat was für uns. Ein Mann ist Jesus begegnet, beziehungsweise hat ihn gesucht. Und er wusste am Morgen noch nicht, wie er am Abend dastehen wird. Und Jesus hat etwas in seinem Leben getan, das hat wahrscheinlich noch keiner von uns erlebt. Und sehr wenige wahrscheinlich auf der Welt. Schauen wir es uns mal an. Ich mag ja immer so ein bisschen, ne, wenn man das so als Kinderbibel erzählt, die Geschichte.
Geschichten aus der Bibel. Jesus erweckt Jairus Tochter. Das ist Jesus.
Heyo!
Er ist der Sohn Gottes und der Retter der Welt. Als Jesus auf der Erde war, erzählte er allen von der Liebe Gottes. Er heilte Menschen von ihren Krankheiten, tat viele Wunder wie einen Sturm stillen und sogar Tote machte er lebendig. Eines Tages wartete eine Menschenmenge auf Jesus, als er aus dem Boot stieg. Ein jüdischer Vorsteher, Jairus, kam zu Jesus und flehte ihn an, in sein Haus zu kommen, weil seine 12-jährige Tochter im Sterben lag. Während Jesus ihn begleitete, wurde eine Frau, die Jesus berührte, von ihrer Krankheit geheilt. Als dies geschah, kam ein Bote aus dem Haus von Jairus und erzählte ihm, dass seine Tochter tot sei und es keinen Grund mehr gebe, Jesus zu beunruhigen. Aber als Jesus hörte, was passiert war, sagte er zu Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Als sie zum Haus kam, war es voll von weinenden Menschen. Aber Jesus sagte, hört auf zu weinen, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Die Menge lachte ihn aus, da sie wussten, dass sie gestorben war. Jesus erlaubte nur Petrus, Jakobus, Johannes und den Eltern des Mädchens zu bleiben. Dann nahm Jesus die Hand des Mädchens und rief, Kind, steh auf! Und das kleine Mädchen stand sofort auf und begann herumzulaufen. Dann bat Jesus die anderen, ihr Essen zu geben. Ihre Eltern staunten, aber Jesus bestand darauf, dass sie niemandem erzählen sollten, was geschehen war. Aber im ganzen Gebiet verbreitete sich die Nachricht von diesem Wunder, das Jesus getan hatte.
So habt ihr die Geschichte vielleicht noch nie gehört oder gelesen. Ich finde es immer ganz nett, die Perspektiven dann, die da auch deutlich werden. Und nur ganz kurz zwei Sätze zu dem Tod. Jesus hat Menschen auferweckt, ja, aber es waren immer Menschen, die vorzeitig gestorben sind. Also egal, ob das der Jüngling war, ob das der Lazarus war oder hat viele Menschen auferweckt, mehr als in der Bibel stehen. Ich zeige euch gleich, warum und wieso. Er hat auch mehr Leute Wunder getan, Leute gespeist und so weiter. Aber es waren immer Menschen, die gestorben sind, bevor ihr Lebenszeit sozusagen zu Ende war. Es gibt in der Bibel auch Beispiele, wo das Leben verlängert wurde, hat Gott auch gemacht, aber hier ging es ja um Menschen, die vorzeitig gestorben sind. Und Johannes 21, 25 steht, noch vieles mehr hat Jesus getan, aber wollte man das alles eins nach dem anderen aufschreiben, mir scheint, es wäre wohl auf der ganzen Welt nicht genügend Platz für die vielen Bücher, die dann noch geschrieben werden müssten. Das heißt, Jesus hat 100 Millionen Mal mehr Wunder getan, als in der Bibel steht. Weil sonst, wenn man das alles in Büchern fassen wollte, man könnte es nicht. Und die Frage ist natürlich dann immer, warum stehen diese Wunder in der Bibel und die anderen Hunderttausende nicht, die Jesus noch gemacht hat? Das heißt, die Wunder, die er getan hat, die da stehen, sind nicht die einzigen, sondern er hat viel, 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 viel mehr getan. Und so kann man davon ausgehen, dass jedes Wunder, das da steht, tausendfach passiert ist. Viel mehr passiert ist als nur einmal. Und wenn aber jetzt ein Wunder da in der Bibel auftaucht, dann deshalb, weil Gott uns damit etwas sagen will, etwas lehren will, uns in eine Erkenntnis hineinführen will, uns etwas offenbaren will, uns etwas zeigen will, einen Zusammenhang, eine Art. Und für mich ist jetzt das interessant, in diesem Beispiel herauszukristallisieren, herauszukitzeln, was steckt da eigentlich dahinter? Da ist natürlich der Mensch, da ist natürlich der Tod, da ist natürlich die Kraft und der Sieg Jesu über den Tod. Das ist das eine. Aber das andere, und das wollen wir uns heute angucken, ist, was ist da eigentlich passiert? Was hat Jesus gemacht? Wie kommt es von der Bitte bis zur Auferweckung? Und da wollen wir uns ein paar Schritte, ein paar einzelne Punkte angucken, wie das gelaufen ist. Wir schauen uns nochmal den Text an. Also, und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus, und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Ich will einfach mal so ein paar Teile hervorheben. Gelb habe ich jetzt mal das markiert, was der Mann sagt, der Vorsteher, eine geachtete Person. Und grün habe ich das markiert, was Jesus jetzt gesagt hat oder wie er reagiert hat. Nun, wenn wir hinten anfangen, Jesus ging mit. Jesus hat das Gebet erhört. Aber schauen wir uns mal an, was ist da passiert? Warum hat Jesus dieses Gebet erhört? Nun, das erste ist, er fällt ihm zu Füßen. Er nimmt eine Haltung ein, eine richtige Haltung, nämlich er hat kapituliert. Er ist hilflos. Er lässt alles los. Er kann nicht mehr, er hat nichts mehr und er glaubt auch nicht, dass er noch irgendetwas machen kann. Wenn wir zu Jesus kommen und ihn um etwas bitten und in dieser Haltung kommen und sagen, Herr, ich bin hilflos, ich kann nicht mehr, ich habe nicht mehr, ich weiß es auch nicht mehr, wie es weitergeht, dann ist das ein erster Punkt für eine Gebetserhörung. Gott erhört Gebete, wenn wir in der richtigen Haltung zu ihm kommen. Manche greifen Gott in die Speichen und wundern sich, wenn nichts mehr geht. Wenn ich Gott um etwas bitte und ich fange dann an, mir selber zu helfen, da brauche ich mich nicht zu wundern, wenn es nicht funktioniert. Auch das Volk Gottes hat Gott in die Speichen gegriffen, ne, beim Auszug aus Ägypten, das goldene Kalb gemacht und zack, 40 Jahre lang. Später ist erst das passiert, was ein paar Jahre später schon hätte passieren können. Wo Gottes Ordnung ist, ist sein Reich nahe herbeigekommen. Das heißt, wenn ich in die Ordnung Gottes komme, wenn ich in der Situation bin, wie Gott das geordnet hat, das heißt, ihn machen lasse, ihm nicht eingreife in sein Handeln und sein Tun und seine Art, wie er es machen will, dann wird Gottes Reich sichtbar werden. Und das ist das, was Jesus gesagt hat. Gottes Reich ist nachher herbeigekommen. Und er sagt, er kehrt um. Okay? Wenn du eingegriffen hast in diese Speichen, wenn du dir selbst geholfen hast, kehr einfach um. Jakobus 4,2 steht, ihr verzehrt euch nach etwas, was ihr gerne hättet, ihr mordet und seid eifersüchtig, aber das bringt euch dem ersehnten Ziel nicht näher. Ihr versucht es mit Kampf und Gewalt, aber ihr bekommt trotzdem nicht, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und wenn ihr ihn bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr nur in der Absicht bittet, eure unersättliche Genusssucht zu befriedigen. Das ist das Zweite, was wir hier sehen. Er bittet ihn sehr. Warum? Damit sie gerettet wird und lebt. Er bittet nicht, damit ihm es besser geht. Er bittet nicht, damit er dadurch in eine glückliche Situation kommt, sondern er bittet, damit sie gerettet wird, damit sie lebt. Und damit sind wir bei einem Punkt 2, nämlich uneigennützige Bitte. Eine Bitte wird erhört, wenn es nicht darum geht, dass ich jetzt mein Ego und meine Bedürfnisse befriedigt werden, sondern dass Gottes Wille geschieht. Und das ist das, was hier ebenfalls dazu führt, dass das Gebet erhört wird. Er ist im Willen Gottes. Er betet im Willen Gottes. Er will das, was Gott will. Denn Gott will für das Mädchen, dass sie gerettet wird und lebt. Wenn wir im Willen Gottes beten, wird auch das Gebet erhört. Nämlich, Jesus reagiert drauf und sagt, und geht mit. Und wenn Jesus losgeht, dann kannst du davon ausgehen, dass er das nicht einfach nur so tut und nachher seine Meinung ändert, sondern dann steht es fest. Und ab jetzt muss er ihn nicht mehr bitten. Das heißt, ab diesem Vers wird er ihn nicht mehr bitten, komm. Denn das Gebet wurde schon erhört. Ihr kennt ja die Geschichte, ne? Und trotzdem sage ich, das Gebet wurde schon erhört. Er hat schon gewusst, dass wenn er da ankommt, wird sich was verändern. Aber der Vater hat es nicht gewusst. Da kommt einiges noch dazwischen rein. Und trotzdem ist das Gebet schon hier erhört worden. Also, du brauchst nicht 20-mal, 50-mal, 1000-mal beten, nur dass Gott endlich mal kapiert und hört, was du eigentlich willst, sondern normalerweise, wenn du so betest, hört er es sofort. Aber dann geht es eben noch einen Weg und es geht weiter. Der zweite Teil ist, während er also noch redete, kommen die vom Haus und so weiter und sagen, deine Tochter ist gestorben. Okay. War das die Gebetserhörung? Jetzt ist sie tot. Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht. Hier auch nochmal. Ihm wird gesagt, die Tochter ist tot. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube. Er überhörte das Wort. Er hörte nicht hin. Er ließ dieses Wort nicht in sich hinein. Jesus ließ dieses Wort nicht in sich hinein. Du brauchst, wenn du eine Gebetserhörung empfangen hast, Glaube, damit es in die Realität kommt. Der Mann musste glauben, obwohl alles nicht danach aussah. So, und jetzt besteht die Gefahr, dass dir der Glaube geraubt wird. Was hörst du? Auf was hörst du? Was lässt du in dich hinein? Und das ist etwas, wo Jesus schon selber aktiv wurde und gesagt hat, stopp. Da schließe ich mein Ohr, da mache ich zu, das lasse ich nicht an mich heran. Dinge, die den Glauben zerstören, lasse ich nicht in mich hineinkommen. Auf wen oder was hörst du? Was schaust du dir an? Ich habe früher immer gerne Western angeguckt. Ne? Aber wisst ihr, was Western für eine Lösung hat für die Probleme? Erst wenn der Typ tot ist, ne, gib zu. Ist das die Lösung Gottes, habe ich mir dann gedacht? Ist es gut, diese Lösung als Lösung für mich aufzunehmen und zu glauben, erst wenn der Verbrecher tot ist, gibt's Ruhe. Wenn ich daran denke, bei Paulus war es umgekehrt. Ne? Als Stephanus tot war, gab es Ruhe, weil dann hat sich Paulus bekehrt. Da ist eine andere Wahrheit dahinter. Da ist ein anderes Prinzip dahinter. Auf was hörst du? Was glaubst du? Mit dem Verstand kannst du nicht glauben. Römer 10, 10. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das heißt, sprich Wahrheiten der Bibel aus, weil wenn du sie aussprichst, hörst du sie. Und es ist wie eine Selbstsuggestion. Du sprichst es aus, du hörst es und bei dir kommt Glaube. Ne? Und das ist wie so ein Kreislauf. Und es verstärkt sich. Jesus sagt etwas und es hilft dem Mann. Ich kann Wort Gottes aussprechen und es hilft mir zu glauben. Der nächste Punkt, das nächste Teil, Faktencheck. Und sie kommen also in das Haus des Synagogvorstehers und da ist ein Getümmel, sind Weinende, laut Heulende steht hier. Und er geht hinein, sagt zu ihnen, was seid ihr so aufgeregt? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft. Und sie lachten ihn aus. Und er hat alle rausgetrieben. Also, hier auch, weinen, heulen, Getümmel, klagen. Für sie ist es klar, sie ist gestorben. Also fängt dieses ganze Rad an, sich zu drehen, was man nach einem Todesfall eben machen muss. Und Jesus sagt, nee, das Kind schläft. Jesus, du bist ein Träumer. Josef, du bist ein Träumer. Du spinnst. Du bist verrückt. Du hast den Verstand verloren. Du bist außerhalb unserer Norm. Markus 3, 21. Und als seine Verwandten davon hörten, machten sie sich auf, um sich seiner zu bemächtigen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die Verwandten Jesus sagen, Jesus ist von Sinnen. Johannes 10, 20. Viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Warum hört ihr auf ihn? Ist dir das auch schon begegnet? Dass du eine Intuition hattest, dass du etwas hattest von Gott, ein Wort, eine Vision, ein Ziel, einen Auftrag. Und die Leute haben gesagt, der spinnt. Der ist verrückt. Das passt nicht. Und das sind nicht irgendwelche Wildfremden. Das sind Leute aus den eigenen Reihen, die das vielleicht schon dir gesagt haben. Die gesagt haben, du bist psychisch krank. Der natürliche Mensch erfasst nicht, was aus dem Geist Gottes kommt, steht im 1. Korinther 2, 14. Denn für ihn ist es Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es nur geistlich zu beurteilen ist. Leute, und deshalb ist es so wichtig, dass wir in der Gemeinde zusammenkommen, weil wir hier einen Raum haben, wo wir dem Heiligen Geist Raum geben können, ohne als verrückt erklärt zu werden. Ohne dass Leute, die nicht wissen, wovon wir eigentlich reden und das nicht verstehen, versuchen, das in irgendeine Ecke zu drängen. Nein, Jesus war nicht verrückt und wir sind es auch nicht. Denn wir haben einen Zugang, wir haben eine Möglichkeit, etwas zu sehen, was die Welt nicht sieht. Wir haben ein Problem, dass unsere Wissenschaft nur auf unseren Wahrnehmungen aufbaut. Und das ist Fakt. Fakt ist, was wir wahrnehmen können. Aber es gibt mehr als das, was wir wahrnehmen können. Um uns herum ist eine ganze unsichtbare Welt. Jesus ist hier mitten unter uns. Engel sind hier. Manchmal sieht man sie nicht. Es gibt auch Kräfte, es gibt auch Phänomene, die ich noch gar nicht kenne, die ich auch nicht erklären kann. Vielleicht irgendwann einmal. Aber ich nehme sie nicht wahr. Ich nehme kein magnetisches Feld wahr. Da kann ich meinen Finger noch so lange hochheben, ich weiß nicht, wo Norden ist. Ich nehme keinen Strom wahr.
gefährlich auch. Das heißt, ich kann nicht die Fakten nur auf das reduzieren, was ich wahrnehme, was ich sehe. Das ist nicht die Wahrheit, das sind nicht die Fakten. Das Mädchen ist tot, aber das sind nicht die Fakten. Die Fakten sind, dass es schläft und nicht tot ist. Und deshalb muss ich immer aufpassen mit den Fakten, wenn es um einen Faktencheck geht im geistlichen Bereich. Zum Glück haben wir mehr an Beurteilungsmöglichkeiten, nämlich den Heiligen Geist. Weil er uns nochmal hilft, Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. Und die Wahrheit ist es, die uns frei macht. Aber es ist nicht die Wahrheit, die Wissenschaft ausdrückt, sondern es ist die Wahrheit, die Jesus ist. Gottes Wort ist die Wahrheit, nicht deine Erfahrungen und nicht das, was die Wissenschaft sagt. Ja, und dann kümmert sich Jesus. Was macht er? Er greift die Hand des Kindes, spricht zu ihm, Talitha cum. Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, stehe auf. Und zugleich stand das Mädchen auf, ging umher, war 12 Jahre alt und sie erstaunten mit großem Staunen. Also auch hier wieder, Jesus ergreift die Hand des Kindes. Jesus geht rein. Er schmeißt die Leute alle raus. Wenn du ein Wunder erleben willst, dann reicht es nicht, dass Jesus kommt, sondern dann musst du auch etwas rausschmeißen. Es reicht nicht, dass Jesus in den Raum kommt, sondern es gehört auch dazu, dass etwas aus dem Raum geht. Du kannst nicht eine Atmosphäre, eine Autorität Gottes freisetzen, indem du nur auf das guckst, dass er kommt, sondern du musst auch auf das gucken, was gehen muss. Wo musst du etwas freisetzen, in dem etwas weichen muss, in dem etwas gehen muss, was diese Atmosphäre nicht zulässt, was diese Atmosphäre stört oder was sie verhindert oder was sie bindet. Jesus schmeißt die Leute raus und sagt, geht raus, weil mit euch funktioniert das nicht. Es funktioniert nicht, wenn ihr hier klagt und weint und. Das Wunder passiert ab dem Moment, wo er erstens diese entfernt und dann als zweitens selber reinkommt. Wenn du eine Gebetserhörung haben möchtest, wenn du hineinkommen möchtest, auch in ein solches Wunder, dann wird der Heilige Geist einmal anwesend sein mit seiner Kraft. Jesus konnte nur auferwecken, weil der Heilige Geist in ihm war. Er konnte das, bevor er mit dem Heiligen Geist getauft wurde, konnte er das nicht. Und wenn der Heilige Geist in dir ist, hast du die gleiche Kraft. Und wenn du die Gabe hast, kannst du das auch. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist Entfernen von Dingen, die nicht dazugehören. Was macht es mit dir? Was macht diese Geschichte mit dir? Berührt sie dich? Kannst du das Emotionale nachempfinden, das hier passiert ist? Jesus hat der Mann und die Emotionen des Mannes haben ihn berührt. Jesus ist nicht emotionslos. Er schaut nicht einfach nur zu, sondern er geht hin zu der Tochter, er geht hin zu dem Mädchen. Er kümmert sich um sie. Und der Vater lässt es zu. Auf seine Weise es zu machen. Gebetserhörung, so wie Gott das vorhat, wie er es geplant hat. Auch wenn alles aussieht, als ob es nicht dahin führt, als ob es nicht dazu kommt, am Ende steht es doch da. Jesus tut Wunder aus Liebe. Nicht, weil er groß rauskommen wollte. Er wollte nicht, dass die Menschen ihn verherrlichen. In der Art, dass sie jetzt das sagen, wow, toll, und hier hinterherlaufen und was, wir wollen dich als König haben und so weiter. Nein, alles, was er getan hat, jedes Wunder, das er getan hat bis heute, tut er, weil er uns lieb hat und nicht, weil er groß rauskommen will. Wenn er bei dir ein Wunder tut, dann deshalb, weil er dich lieb hat, total. Und weil er dich lieb hat, tut er ein Wunder. bedingt sich gegenseitig. Er sieht dich mit deinen Bedürfnissen, er sieht dich mit deinen Herzenswünschen, er sieht dich mit deiner Situation, er sieht dich auch in ausweglosen Lagen. Und das, was er dir sagt, ist, wenn du hilflos bist, wenn du hilflos zu mir kommst, wenn du das betest, im Willen Gottes, ich erhöre dich sofort, sofort. Ich gehe mit, ich gehe in deine Situation mit hinein. Und wenn ich mit hineingehe, dann passiert etwas, dann verändert sich etwas. Da ist vielleicht was tot. Je nachdem, in welchen Umständen du vielleicht bist, ist irgendwas gestorben. Vielleicht in einer Beziehung, vielleicht in deinem Herzen, vielleicht ist irgendwo eine Mauer, vielleicht ist irgendwo eine Enttäuschung, vielleicht ist irgendwo auch eine Ungerechtigkeit. Jesus sagt, ich will das Tote zum Leben erwecken, denn ich will, dass du lebst und ich will, dass du siehst. Und der erste Schritt dazu ist zu vergeben. Ja, und dann, ihr kennt vielleicht diesen Satz, ich habe ihn hier geändert, wenn ihr mal genau lest, da steht jetzt, am Ende ist alles gut und wenn es gut ist, ist es noch nicht das Ende. Der Satz heißt eigentlich anders, aber das finde ich so schön bei Jesus. Am Ende ist alles gut und im Volksmund sagt man, und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Aber ich sage dir, am Ende ist alles gut und wenn es gut ist, ist es noch nicht das Ende. Da fängt das Leben dann an oder da geht es dann weiter. Schauen wir es uns an. Und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren solle. Er sagte, man solle ihr zu essen geben. Okay. Du darfst kein Zeugnis darüber geben, über dein Wunder. Nee, das steht hier nicht da. Das steht nicht da. Sondern was steht da? Da steht drinnen, dass die Art, wie dieses Wunder sich verbreiten soll, das Zeugnis, soll nicht darüber gehen, dass sie darüber reden. Er war Synagogenvorsteher. Seine Worte, wenn er es erzählt hätte, vielleicht hätte es nicht dazu geführt, dass dann Gott verherrlicht worden wäre, sondern die Leute hätten gesagt, wow, toll, bei dir hat Gott gewirkt. Kennt ihr das, wenn so ein Zeugnis kommt und dann nicht Jesus, sondern der Mensch verehrt wird, weil er was Tolles erlebt hat? Vielleicht war da auch ein anderes Problem, dass Gott gesagt hat, du bist begabt zu reden, aber ich will jetzt Zeugnis geben durch dein Leben, wie du lebst, wie das Kind lebt vor allen Dingen. Ich möchte, dass das Kind Zeugnis gibt, mit seiner kindlichen Art, sich zu freuen. Und vielleicht ist dieses Zeugnis viel stärker, viel ausschlaggebender, als wenn du anfängst, den Leuten überall zu erzählen, was du Tolles mit Gott erlebt hast. Wir sollen von Gott erzählen oder wir sollen Zeugnis geben. Aber manchmal müssen wir aufpassen, dass wir nicht uns in den Mittelpunkt stellen, sondern dass wirklich die Art und Weise, wie er das will, das passiert. Und vielleicht ist es über etwas, was dir gar nicht angenehm ist. Vielleicht gibst du mehr Zeugnis, wenn du einmal zugibst, hey, da war ich schwach. Vielleicht ist es mehr Zeugnis, wenn du einmal dein Herz öffnest und sagst, guck mal da, da war ich verzweifelt. Und es ging mir nicht gut. Aber dann hat Gott geholfen. Und was sollten sie noch machen? Sie sollten sich um die Tochter kümmern. Mensch, gib ihr doch endlich was zu essen, der hat Hunger. Die war jetzt krank, die hat nicht viel gehabt, die muss jetzt zu Kräften kommen. Indem ich mich kümmere um jemanden, das ist vielleicht mehr Zeugnis, als wenn ich immer nur rede. Und eine zweite Bibelstelle. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Apostelgeschichte 9. Entdeckt ihr etwas? Petrus wird gerufen, weil die Tabitha gestorben ist. Und was macht er? Er treibt sie alle raus. Diese ganzen Klagegeister, diese ganzen heulenden und weinenden Frauen, die werden alle hinausgetrieben. Er kniet sich nieder, wie der Vater sich vor Jesus hingeworfen hat. Er betete, er bat, er bittet. Und er spricht zum Leichnam: Tabitha, steh auf. Ne? Jesus hat gesagt, Talitha cum. Und Petrus sagt, Tabitha cum. Petrus war dabei. Der hat diese Auferstehung oder diese Auferweckung bei Jairus voll miterlebt. Und er kommt zu der Tabitha und es ist ihm total gegenwärtig. Und er weiß genau, was er zu tun hat. Rausschmeißen, zack, 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 Tabitha cum und es funktioniert. Manchmal werden wir in Situationen hineingenommen, sehen etwas. Warum? Weil wir es nachher machen sollen. Es geht weiter. Mit Petrus ist es weitergegangen, dass noch mehr Leute auferweckt wurden. Das war nicht das Ende. Es war ein Ende, ein Happy End für die Familie, für die Tochter. Aber es war nicht das Ende, wie Jesus es gesehen hat, sondern es war der Anfang von einer Multiplikation, von einem Zeugnis, von einer Erweckung, Auferweckung. Ich fasse kurz zusammen. Komm mit deiner Not bittend und hilflos zu ihm. Vertraue ihm. Schau auf die geistliche Wahrheit. Lass ihn machen und lass dich senden. Mich hat es berührt, mich hat es sehr berührt und ich glaube auch nach wie vor, dass es auch heute noch die Totenauferweckungen gibt und vielleicht der ein oder andere von uns das auch noch erleben wird. Schön. Aber ich glaube, dass diese Geschichte erzählt es auch, damit wir etwas von dem verstehen, von dem Wesen, von der Art, wie wir zu Jesus kommen können. Möchtest du in Beziehung mit ihm leben? Ich habe wieder mein Gebet mitgebracht. Und wenn ihr das beten wollt, könnt ihr das mit mir zusammen beten. Und wer es zum ersten Mal betet, er freut sich immer, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Herr, ich komme als einer, der alles gibt, nichts zurückhält, weil ich dich brauche. Jesus, du liebst mich so sehr, sodass du sogar für mich am Kreuz gestorben bist. Ich weiß, dass du auferstanden bist und lebst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich nehme jetzt deine Vergebung und Erlösung durch dein Blut für mich in Anspruch. Ich will von nun an mit dir zusammen und für dich leben. Bitte komm in mein Herz und sei du der Herr in meinem Leben. Lieber Vater Gott, danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Geist Gottes, bitte hilf mir als Christus.